Ja, liebe Geschwister, nochmal guten Morgen hier auch von meiner Seite, von hier vorne. Bevor wir in die Predigt und in den Text einsteigen möchten, möchte ich noch einmal gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben dürfen. Ich danke dir, Herr, dass du zu uns sprechen möchtest. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du jetzt in unserer Mitte bist und ja, dass du uns einfach Konzentration schenkst auf dein Wort. Bitte schenk, Herr, dass wir die Woche hinter uns lassen. Und dass wir uns jetzt einfach fragen, was du uns zu sagen hast, Herr. Es geht alleine um dich und um deinen Willen. Bitte zeige ihn uns in unserem Leben, Herr. Verändere uns im Herzen und wirke mit deinem Heiligen Geist doch in uns, Herr. Damit wir verstehen, was deine Gedanken sind, damit wir verstehen, wie du es meinst und es auch richtig dann tun im Alltag, Herr. Bitte segne uns. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir möchten heute uns das letzte Kapitel des ersten Korintherbriefs anschauen. Wir sind jetzt schon so weit gekommen. Wir wollen uns heute 1. Korinther Kapitel 16 anschauen. Wir können das auch schon parallel aufschlagen. Und mit diesem letzten Kapitel kommen wir heute tatsächlich auch nach ziemlich genau einem Jahr, kommen wir zu der letzten Predigt der Predigtreihe zum ersten Korintherbrief. Wir haben uns über das letzte Jahr hinweg, über verschiedene Predigten hinweg, immer wieder die Gemeinde in Korinth angeschaut. Wir haben uns mit den Zuständen in Korinth beschäftigt und wir haben uns auch die Kernpunkte dieses Korintherbriefs angeschaut. Wir haben uns angeschaut, was für Probleme und Herausforderungen diese Gemeinde hat und wir haben auch für uns mitgenommen, dass in dieser Gemeinde teilweise sehr chaotische Umstände waren, aber wir haben festgestellt, dass wir manchmal gar nicht so viel besser sind als die Christen damals in Korinth. Und dass viele der Punkte, die da beschrieben sind, die Paulus den Korinthern mitgibt, dass sie auch für uns heute noch aktuell sind und für uns heute genauso noch zählen. Und so kommen wir heute zum Ende dieses Briefes. Wir wollen uns dieses letzte Kapitel gemeinsam anschauen. Nur in den letzten Predigten, da haben wir uns das vorherige Kapitel, Kapitel 15, angeschaut. Wir haben uns mit dem Thema der Auferstehung unseres Herrn Jesus beschäftigt. Das Problem in der Gemeinde in Korinth war nämlich, dass es einige in der Gemeinde gab, die diese Auferstehung des Herrn Jesus geleugnet haben. Und Paulus korrigiert sie in 1. Korinther 15, indem er als erstes in den ersten 11 Versen ein Zeugnis davon selber abgibt, über den Herrn Jesus, über den auferstandenen Herrn Jesus. Dann erklärt er weiterhin den Korinther, dass diese Auferstehung unseres Herrn, dass die grundlegend für unseren Glauben ist. Ohne die Auferstehung gibt es keine Errettung und damit wäre auch unser Glaube vergeblich. Und im letzten Teil dieses 15. Kapitels geht er dann nochmal über die zukünftige Lehre, über den Auferstehungsleib ein. Das wurde auch schon ausgearbeitet. Also was passiert mit den Gläubigen eigentlich bei der Wiederauferstehung, wenn wir bei dem Herrn sein werden? Und hier in Kapitel 16, das, was wir uns heute anschauen möchten, hier beginnt ein neues Thema. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, in den Predigten kam das immer wieder hervor, dass man den ganzen Korintherbrief ja insgesamt aufteilen kann in Themen von Konflikten und Kompromissen. Also es gab Konflikte in der Gemeinde, die Paulus angesprochen hatte. Das waren zum Beispiel in Kapitel 1 bis 4 die Spaltungen, dass sie gesagt haben, ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Christus und dass es Gruppierungen in der Gemeinde gab. Oder auch, dass es Rechtsstreitigkeiten unter Gläubigen gab. In Kapitel 6 lesen wir das. Es gab Streitigkeiten über Geistesgaben, Kapitel 12 bis 14. Auf diese Themen geht es Paulus ein, also Konflikte in der Gemeinde. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass die Korinther, die ja in einer sehr gottlosen Stadt gelebt haben, in Korinth, dass sie auch im Alltag viele Kompromisse im Leben eingegangen sind. Wir lesen in Kapitel 5 von jemandem, der in tiefer sexueller Unmoral lebte. Wir leben von Leuten, die Götzenopferfleisch im Götzentempel zu sich genommen haben. Oder eben, wie jetzt auch Kapitel 15, Leute, die die Auferstehungslehre einfach abgelehnt haben, was eben zu dieser griechischen Denkweise damals wirklich passte. Aber der heutige Text, den wir für uns haben, 1. Korinther 16, der ist nicht in einer dieser Kategorien einteilbar. Es geht hier heute nicht um einen Konflikt, den es in der Gemeinde gibt und auch nicht um einen Kompromiss, den die Gläubigen im Leben hatten. Nein, das Kapitel 16, das bildet einen Abschluss des Briefes. Und Paulus gibt hier ein paar letzte Mitteilungen und Grüße an die Korinther weiter. Es gibt also hier mehrere Gedankenblöcke, die wir uns heute anschauen möchten. Und deswegen möchte ich die heutige Predigt überschreiben mit dem Titel Das Gemeindeleben in der Praxis. Das Gemeindeleben in der Praxis. Also es soll heute darum gehen, was Gemeinde in der Praxis eigentlich bedeutet. Wie sieht Gemeindeleben ganz praktisch im Alltag aus? Und dabei möchte ich mit uns gemeinsam auf vier Punkte eingehen. Erstens, Gemeinde in der Praxis bedeutet gelebte Fürsorge. Das sehen wir dann in Vers 1 bis 4. Der zweite Punkt ist, Gemeinde in der Praxis bedeutet gemeinsame Arbeit. Das ist dann ab Vers 5 bis 12. Drittens, Gemeinde in der Praxis bedeutet gegenseitige Anerkennung, Vers 13 bis 18. Und zuletzt der vierte Punkt, Gemeinde in der Praxis bedeutet grundsätzliche Liebe. Also gelebte Fürsorge, gemeinsame Arbeit, gegenseitige Anerkennung und grundsätzliche Liebe. Und so lasst uns gemeinsam einsteigen in den Text. Wir kommen zum ersten Punkt, Gemeinde in der Praxis bedeutet gelebte Fürsorge. Und ich lese dazu einmal 1. Korinther 16, Vers 1 bis 4. Paulus schreibt da, was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er Gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlung durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen. Also als erstes spricht Paulus in dem heutigen Text das Thema Sammlung der Gläubigen an, also konkret gemeint sind damit einfach Spenden. Und aus Vers 3 wird ersichtlich, dass hiermit eine ganz konkrete Spende gemeint ist, nämlich eine Spende für die Gemeinde in Jerusalem. Also wir befinden uns ja in Griechenland, in Korinth, beziehungsweise dieser Brief wird gerade an die Korinther geschrieben. Aber es geht um eine Spende nach Israel, nach Jerusalem. Und der Kontext ist einfach der, dass die Urgemeinde in Jerusalem zur damaligen Zeit ziemlich unter finanziellem Druck stand und von auswärtiger Hilfe auch angewiesen war. Wir können dazu einmal Apostelgeschichte 11 aufschlagen. Apostelgeschichte 11, Vers 27. Apostelgeschichte 11, Vers 27, da lesen wir nämlich von einem Umstand, der auf Jerusalem dann auch angewendet wurde. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dieser trat dann auch ein unter den Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa, also Jerusalem ist in Judäa, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden solle. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Also dieser Prophet Agabus, der tritt auf und er kündigt eine Hungersnot an, unter die auch gerade Jerusalem in ganz besonderer Art und Weise gelitten hatte. Wir lesen dann auch weiterhin in Galater 2, das können wir auch einmal aufschlagen, dass anscheinend Jerusalem oder die Gläubigen in Jerusalem und Judäa, also der Umgebung, auch von Armut betroffen waren. In Galater 2 geht es darum, dass Paulus ganz frisch in seinem Dienst an der Evangeliumsverkündigung an die Heiden war und dass er überprüft worden wurde von den Aposteln in Jerusalem, ob denn sein Dienst wirklich so okay ist. Und der Beschluss dann war, dass sie ihn annehmen sollen, dass er dafür geeignet war. Und wir sehen etwas ganz Besonderes, Galater 2, Vers 9, da bekommt Paulus nämlich einen ganz bestimmten Auftrag. Und als sie, also die Apostel in Jerusalem, die Gnade erkannten, die mir, Paulus, gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Und jetzt kommt der Vers 10, nur sollten wir an die Armen gedenken und ich habe mich auch eifrig bemüht, das zu tun. Also Paulus kommt nach Jerusalem und wird geprüft. Darf dieser Paulus eigentlich das Evangelium nicht nur den Juden bringen, sondern auch noch den Heiden? Ist das okay? Und wir sehen in Vers 9, sie beschließen, ja, das ist okay. Aber sie haben eine Bitte an Paulus. Paulus, bitte, wenn du wirkst, denke doch an uns in Jerusalem. Wir haben hier ein Problem mit Armut. Und Paulus schreibt hier, darum hat er sich auch immer wieder bemüht. Das sehen wir eben auch hier in 1. Korinther. Wir sehen in 2. Korinther Kapitel 8 und 9 zwei Kapitel, die sich komplett nur um die Spende von Jerusalem sich damit befassen, dass Paulus dann diese Spende auch letztendlich nach Jerusalem bringt, also sich wirklich um die Gläubigen dort auch kümmert. Nun, in unserem heutigen Text in 1. Korinther 16 lesen wir, dass Paulus bereits die Gemeinden in Galatien, also in der Türkei, eine Provinz in der Türkei, angeordnet hat, dass sie Spenden sammeln sollen. Aber eben das sollen die Korinther nun jetzt auch tun. Sie sollen, so wie sie es in Galatien tun, schon bereits tun, so sollen auch sie etwas sammeln. Und das Interessante ist, dass Paulus nicht nur sagt, dass sie etwas sammeln sollen, sondern er erklärt ihnen auch ganz genau, wie sie diese Spende sammeln sollen. Und zwar in Vers 2 sagt er erst mal, an jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle. Dieser erste Wochentag, der entspricht dem heutigen Sonntag, könnte man sagen, dem Tag nach dem Sabbat. Und schon früh in der Kirchengeschichte war dieser erste Sonntag der Tag, an dem sich die Gemeinde versammelte und auch das Mahl des Herrn einnahm. Das lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 20. Da wird das explizit erwähnt, dass die Gemeinde sich versammelt hat zum Herrn hin am ersten Tag in der Woche und auch das Mahl zu sich genommen hat. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber wenn sich die Gemeinde am Sonntag versammelt, so auch wie wir jetzt hier heute sitzen, dann geht es nicht nur darum, dass wir auch hören möchten, was Gott uns zu sagen hat. Nein, wenn wir ganz besonders auch das Mahl des Herrn zu uns nehmen, das Abendmahl, dann liegt gerade in diesem Teil auch der ganz besondere Fokus darauf, dass wir Gott etwas bringen wollen. Es geht nicht um uns, es geht nicht darum, was will Gott mir jetzt sagen. Beim Mahl des Herrn geht es darum, Gott die Ehre zu bringen, dass wir ihm Lob und Ehre bringen möchten. Und es ist sehr interessant, wer will, kann sich das zu Hause mal anschauen. In Hebräer 13, Vers 16 oder auch Philipper 4, Vers 18 wird erwähnt, dass nicht nur unser Lob der Lippen Gott ein wohlgefälliges Opfer ist, sondern dass auch Spenden und Gaben ebenfalls ein Opfer für Gott sind. Also Paulus sagt, liebe Korinther, legt an jedem ersten Wochentag etwas zur Seite. Dann als zweites sagt er, jede lege etwas zur Seite immer zu diesem regelmäßigen Zeitpunkt. Also er sagt nicht, sammelt zu einem Zeitpunkt, sondern über einen Zeitraum hinweg. Bereitet diese Spende Stück für Stück vor, damit sie nicht unerwartet auf euch kommt. Seid vorbereitet und sammelt etwas an. Und er sagt auch, je nachdem er gedeihen hat. Die Größe der Spende, die Paulus jetzt hier erwähnt oder um die er die Korinther bittet, die wird hier gar nicht festgelegt. Es ist eine völlig freie Entscheidung des Herzens. Jeder soll nach seinem eigenen Ermessen und nach seinen eigenen Möglichkeiten geben. Aber das ist gerade der wichtige Punkt, den wir manchmal vielleicht vergessen als Gläubige, dass es bei der Spende eben nicht um die Menge angeht, sondern um die Qualität. Gott hat einen anderen Maßstab für Spende, als wir Menschen es manchmal haben. Lass uns mal gemeinsam Lukas Kapitel 21 aufschlagen. Ich denke, wir kennen die Begebenheit. Da geht es um die arme Witwe und die Pharisäer, die etwas spenden. Lukas 21, Vers 1 bis 4. Als er aber aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe, und die legte dort zwei Schäferlein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Diese arme Witwe, sie gab nicht etwas von ihrem Überfluss, das, was sie am Ende des Monats noch über hatte, könnte man vielleicht auf heute übertragen. Nein, sie gab etwas aus ihrer Armut heraus. Es war eine völlig freie Willensentscheidung in ihrem Herzen. Also wenn es um Spenden für andere Gläubigen geht, das gilt auch hier für die Korinther in 1. Korinther 16, geht es nicht darum, wie viel ich gebe, sondern wie viel ich vielleicht, könnte man sagen, wie viel ich für mich selber zurückbehalte. Ein weiteres Prinzip lesen wir in 2. Korinther 8, was das Thema Spende angeht. In 2. Korinther 8, Vers 13 und 15 lesen wir, da geht es jetzt um das Thema der Spende. Nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet, wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Also das ist auch ein wichtiges Prinzip, das wir kennen müssen, wenn es um das Thema Spenden in der Gemeinde geht. Spende soll nicht zum eigenen Ruin im Leben führen, sondern es soll einen Ausgleich schaffen. Es gibt welche, die Überfluss haben und es gibt welche, die Mangel haben. Und zu der einen Zeit soll der Ausgleich stattfinden von der einen Gruppe zur anderen und zu der anderen Zeit eben genauso auch rückwirkend. Und das ist eben so anders als das, was wir aus dem Wohlstandsevangelium vielleicht auch kennen, wo man wirklich sagen muss, dass gerade in armen Ländern manchmal Leute sehr, sehr ausgebeutet werden, weil ja, sie zu Spenden aufgerufen werden. Ihnen wird viel versprochen, auch geistlich versprochen. Und das treibt sie in den Ruin. So soll es nicht sein. Nein, es soll ein Ausgleich stattfinden. Es soll nicht zum Ruin führen. Trotzdem aber lesen wir auch in 2. Korinther, dass Großzügigkeit vorherrschen soll. Wir lesen in 2. Korinther 9, ab Vers 6, aber das bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Die Spende soll aus freigebigem und frohem Herzen kommen, nicht gezwungen oder unter Druck. Und genau das ist der Punkt, der Paulus dann auch in 1. Korinther 16 erwähnt. Er sagt, sammelt in jedem ersten Wochentank, damit nicht erst die Sammlung durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Also er sagt, seid vorbereitet. Und das ist ihm ein wichtiger Punkt. Er sagt, bereitet diese Spende vor, damit es nicht überraschend kommt. In 2. Korinther lesen wir, dass Paulus dann sogar extra nochmal Leute vorgeschickt hat, bevor er kommt nach Korinth, um diese Spende abzuholen, die diese Spende vorbereiten sollen. Und er sagt in 2. Korinther 9, Vers 5, damit es eine Segensspende sei und nicht eine Gabe des Geizes. Und vielleicht kennen wir das auch, wenn wir manchmal überrascht werden von so einem Aufruf, dass wir merken, Mensch, okay, wie viel soll ich jetzt geben? Okay, ich gebe mal so oder so. Nein, so soll es nicht sein, sondern es soll vor der Spende, wenn es zu einem Aufruf kommt, gilt dieses wichtige Prinzip, sie sollen angekündigt sein, es soll eine Zeit zur Vorbereitung geben, damit es eben ungezwungen und aus freigebigem Herzen geschehen wird. Und zuletzt weist Paulus dann in dem ersten Abschnitt auf, dass diese Verwaltung und die Überbringung der Spende, dass die Korinther das auch verantwortungsvollen Leuten geben sollen. Also wir sehen den ersten Punkt, Gemeinde in der Praxis bedeutet gelebte Fürsorge. Die Gemeinde ist nicht nur ortgebunden, sondern sie ist global und universell, so wie hier in Emmen, genauso wie auch eben auf einem anderen Kontinent in einem anderen Land. Und auch wir sollten uns um das Wohlbefinden unserer Mitgläubigen sorgen. Es sollte uns nicht unberührt lassen, wie es unseren Geschwistern geht. Und wir haben es in 2. Korinther 8 gesehen, wenn wir Überfluss haben vielleicht zu der jetzigen Zeit, dann sollen wir zum Ausgleich des Mangels von anderen Gläubigen sorgen. Aber wichtig dabei ist, diese Gaben, sie sollen völlig freiwillig sein, aus dem Wunsch des Herzens heraus. Sie sollen großzügig sein, dazu ermutigt Paulus schon, aber eben auch je nach den Möglichkeiten, die jeder für sich hat. Nicht die Menge ist entscheidend, sondern die Qualität, wenn man das so sagen kann. Sie sollen vorbereitet sein, nicht unter Druck oder spontan gegeben werden, sondern es soll eine Zeit der Vorbereitung geben. Und genauso, Geschwister, genauso sieht Gemeinde in der Praxis aus, indem wir füreinander zum Ausgleich sorgen. Ich komme zum zweiten Punkt. Gemeinde in der Praxis bedeutet gemeinsame Arbeit. Ich lese weiter ab Vers 5, 1. Korinther 16 ab Vers 5. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn wie ich auch. Darum soll ihn niemand gering schätzen. Geleitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, mit den Brüdern zu euch zu kommen, doch er war durchaus nicht bereit, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Hier am Ende des Korintherbriefes legt Paulus jetzt seine zukünftigen Reisepläne dar. Er nimmt die Korinther ganz konkret mit in seine Pläne. Er selber, in Vers 8 lesen wir das ja, ich werde bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Er selber schreibt gerade aus Ephesus heraus, also die andere Seite, ne, des Meeres, wo Korinth liegt. Er schreibt von Ephesus aus an die Korinther und er legt eben da, dass er über Mazedonien dann auf dem Landweg nach Korinth kommen möchte und nicht über den direkten Seeweg. Aber sein Wunsch ist, dass er eben nicht nur kurz vorbeikommen möchte, sondern er plant einen längeren Aufenthalt. Er möchte in Vers 7, sagt er, er möchte eventuell auch bei ihnen überwintern. Und ein möglicher Grund, warum er eine längere Zeit bei den Korinthern sein möchte, ist vielleicht, dass er gerade diese Umstände, diese Konflikte und Kompromisse und diese chaotische Gemeinde, dass er einfach genug Zeit haben möchte, das alles in Ruhe regeln zu können. Was aber, denke ich, doch auffällig ist, ist der Vers 6, wo er sagt, dass er dort überwintern möchte, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Also es scheint, dass das anschließende Ziel, nachdem er in Korinth war, noch nicht wirklich feststeht, aber dass er möchte, dass die Korinther ihn mit begleiten auf dem nächsten Weg. Er rechnet also ganz konkret mit ihrer Versorgung und mit ihrer Unterstützung. Er bezieht die Korinther, diese ganze Gemeinde, in seine Pläne mit ein. Er teilt seine Gedanken mit ihnen und er rechnet mit ihrer Unterstützung, von der er, muss man ja auch sagen, vielleicht ein Stück weit abhängig ist. Er ist ja ständig auf der Reise und er braucht eben auch die Verpflegung oder die Unterkunft oder was auch immer. Aber das sind, wie gesagt, alles noch Zukunftspläne. Aktuell, Vers 8 und Vers 9 schreibt er, aktuell ist er noch in Ephesus. Und Paulus sah in Ephesus eben diese offene Tür für die Verkündigung. Und gleichzeitig schreibt er aber eben auch in Vers 9, diese Tür hat sich ihm aufgetan, aber sie ist weit, weit und vielversprechend, aber es gibt eben auch viele Widersacher. Und das ist auch ein wichtiges Prinzip, liebe Geschwister, wenn wir im Dienst für unseren Herrn stehen, dass die Tatsache von Gegenwehr nicht unbedingt ein Zeichen dafür ist, dass wir auf dem falschen Platz stehen. Vielleicht ist es bei dir manchmal im Leben so, dass du im Leben irgendwo in einer Situation bist, wo du denkst, das kann doch nicht richtig sein. Alles läuft schief, nichts läuft nach Plan. Irgendwie scheine ich irgendwo falsch abgebogen zu sein. Paulus hatte viel Widerstand bei sich in seinem Dienst in Ephesus, aber er hat gemerkt, das ist trotzdem der Wille Gottes, dass ich hier bin. Es ist eine weite und vielversprechende Tür. Und nur weil ich Widerstand habe, heißt es nicht, dass ich nicht im Willen Gottes bin. Aber umgekehrt gilt es eben auch nicht. Wir können nicht sagen, nur weil jetzt hier alles glatt läuft, nur weil jetzt alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann befinde ich mich auch im Willen Gottes. Nein, es gilt immer zu prüfen, ob wir wirklich da sind, wo Gott uns auch haben möchte und ob wir auch den Dienst so tun, wie Gott es von uns möchte. Nun, was auch den Besuch in Korinth angeht, erwähnt Paulus dann ab Vers 10 Timotheus und Apollos. Zu Timotheus schreibt er, dass sie ihn aufnehmen sollen in Vers 10 ohne Furcht. Er soll ohne Furcht bei ihnen sein. Wir haben das zuvor in Kapitel 4 gelesen. Paulus hatte Timotheus schon mal vorgesendet und hat gesagt, er soll euch an die Wege wieder erinnern des Herrn Jesus. Also Timotheus war schon bereits auf dem Weg nach Korinth. Und sollte eben schon dazu vorbereiten, dass wieder Ordnung in diese Gemeinde kommt. Und Paulus schreibt hier, dass diese Korinther ihn auch aufnehmen sollen. Er sollte in dieser chaotischen Gemeinde Ordnung machen und das war an sich schon keine wirklich einfache Aufgabe. Ja, da gab es wirklich sehr talentierte Leute und Gruppierungen. Aber dazu kommt noch, dass Timotheus uns in der Bibel als junger und auch etwas furchtsamer Mann beschrieben wird. Er hatte vermutlich kein wirklich besonderes Auftreten als Person oder also generell, wie er gewirkt hat. Aber was besonders ist, Paulus schreibt, auch er arbeitet, im Vers 10, er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Also Paulus schaut überhaupt nicht auf dieses äußerliche Auftreten, das ist zweitrangig, sondern er sieht die geistliche Reife, die er in diesem Bruder Timotheus sieht, in seine geistliche Reife und auch seine Hingabe im Dienst. Und die Korinther sollen ihn entsprechend aufnehmen, auch wenn nicht Paulus selber das ist, der jetzt kommt, sondern in Anführungsstrichen nur ein Mitarbeiter. Paulus wertet den Dienst von Timotheus keineswegs ab. Nein, im Gegenteil, er stellt sich sogar mit ihm auf eine Stufe und sagt, er ist ein Mitarbeiter genauso wie ich es bin. Und als zweites erwähnt er noch den Apollos. Und die Teilnehmer aus der Gemeindefreizeit von vor 2 Jahren, die werden es wissen. Wir haben uns da ja die Person Apollos einmal genauer angeschaut. Wir erinnern uns, Apollos war auch ein sehr, sehr wortgewandter Mensch, einer, der die Rhetorik aus der Kante, der eine hohe Ausbildung hatte und auch sehr geistlich war. Die Bibel schreibt in der Apostelgeschichte, dass er voll Heiligen Geistes war. Apollos wurde auch in den Konflikt der Korinther mit einbezogen. Ne? Wir erinnern uns, in den ersten Kapiteln geht es um die Gruppierungen, die es in Korinth gab. Der eine sagte, ich gehöre zu Paulus, der andere zu Apollos. Also zwei sehr, sehr stark auftretende Persönlichkeiten, sagen wir mal. Und Apollos wurde da eben mit reinbezogen in diesen Konflikt. Und Paulus sagt den Korinthern, dass er Apollos gebeten hatte, doch auch mit nach Korinth zu kommen. Vielleicht auch, um diese Spaltungsangelegenheit zu besprechen. Aber wir sehen, dass Apollos dem nicht zugestimmt hatte. Paulus hatte ihm viel zugeredet, aber Paulus sagte, er möchte es erstmal nicht tun. Und am Ende sagte er, er wird kommen, wenn er eine rechte Gelegenheit findet. Also dann, wenn es quasi auch zu ihm passt. Und ich finde es wirklich sehr beschreibend, dass Paulus ihn nicht anweist oder ihn befiehlt, nach Korinth zu gehen, sondern dass er ihn auch nicht drängt, sondern dass er durchaus diese Entscheidung von Apollos respektiert. Und das finde ich wirklich schön zu sehen, weil Apollos eben nicht zu diesem Mitarbeiterkreis von Paulus gehörte. Man könnte vielleicht denken, Mensch, Paulus, der ist ja so ein krasser Typ, ja, wir müssen immer alles tun, was er sagt. Aber Paulus hat es durchaus akzeptiert, dass jemand anders mit vielleicht ähnlichen Eigenschaften wie er oder ähnlichem Auftreten wie er an einem anderen Ort wirkt und vielleicht nicht seiner Bitte nachkommt. Das ist ein wirklich wichtiges Prinzip, was auch für uns heute gilt. In 1. Korinther 3 lesen wir, dass Paulus sagt, wer bin ich? Wer ist Paulus? Wer ist Apollos? Sind wir nicht Diener unseres Herrn Jesus? Er stellt sich mit ihm auf eine Stufe. Sie sind beide einfache Diener in einem gemeinsamen Werk für den Herrn Jesus. Sie haben vielleicht unterschiedliche Aufgaben, sie haben vielleicht unterschiedliche Einsatzorte, aber sie arbeiten gemeinsam am selben Werk. Und damit kommen wir zurück zum zweiten Punkt. Gemeinde in der Praxis bedeutet gemeinsame Arbeit. In der Gemeinde gibt es keine Individualisten. Es gibt keine Hierarchien oder sonst etwas. Wir alle sind dem Willen Gottes unterstellt. Und ja, es ist richtig, Paulus war Apostel und er hatte auch eine gewisse Autorität. Das sehen wir in manchen Briefen ganz stark, dass er diese Autorität auch nutzte, um Missstände aufzuzeigen. Aber Paulus hat diese Autorität nie benutzt, um seine Stellung klarzumachen, damit alle seiner Meinung folgen. Er hat nie als Chef agiert, sondern hier in Kapitel 16, finde ich, sehen wir, dass er die Korinther mit in seine Pläne einbezieht, ihnen klar macht, dass er sie auch braucht für seinen Dienst. Er stellt sich mit einer Stufe mit Timotheus, sagt, er ist auch ein Diener, so wie ich es bin. Und er respektiert auch Apollos auf seinem Weg und mit seiner Entscheidung, genauso wie seine eigenen Mitarbeiter. Und auch so, liebe Geschwister, sieht Gemeinde in der Praxis aus, indem wir ohne Konkurrenz oder Individualität gemeinsam am Werk Gottes arbeiten. Ich komme zum dritten Punkt. Gemeinde in der Praxis bedeutet gegenseitige Anerkennung. Ich lese weiter ab Kapitel 16, Vers 13. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist und dass sie sich im Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunas und Achaikos, denn diese haben mir ersetzt, dass ich euch entbehren muss, denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Darum erkennt solche an. Zu Beginn des ersten Korintherbriefs sehen wir, dass Paulus durchaus die Vorzüge oder die Stärken der Gemeinde in Korinth anerkennt. Lass uns vielleicht nochmal 1. Korinther 1 aufschlagen. Das ist wirklich ein starkes Zeugnis, das Paulus über diese Gläubigen zum Ausdruck bringt. Paulus schreibt ab 1. Korinther 1, Vers 4, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Also Paulus beschreibt, dass sie reich gemacht worden sind im Wort, in der Erkenntnis, dass sie keinen Mangel an Geistesgaben haben. Also man könnte wirklich heute sagen, eine sehr talentierte Gemeinde, beeindruckende Personen mit beeindruckenden Begabungen und dennoch muss er sie in diesem Brief doch tadeln. Und er tadelt sie, obwohl sie doch so talentiert sind, obwohl sie reich an Erkenntnis sind. Er tadelt sie in 1. Korinther 3 und sagt Folgendes über sie. 1. Korinther 3, Vers 1. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Er sagt, ihr seid so talentiert, ihr seid so begabt, aber ich muss zu euch reden wie zu Kindern, wie zu Fleischlichen, wie zu welchen, die noch nicht geistlich gereift sind. Diese Korinther, sie sind noch geistliche Kinder und sie können diese erwachsene Speise noch nicht vertragen. Und so mahnt er sie in Kapitel 16, am Ende seines Briefes, ermahnt er sie nochmal, er erinnert sie nochmal, liebe Korinther, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles in Liebe geschehen. Es ist eine Mahnung zur Standhaftigkeit, zur Wachsamkeit, zur Liebe. Wenn wir auf die Kompromisse schauen und die Konflikte, die in dem Brief von Paulus beschrieben werden, dann sehen wir, ja, die Korinther, sie sind schläfrig geworden. Sie haben sich von der Welt ablenken lassen, sie haben persönliche Ziele, die sie in der Gemeinde verwirklichen wollen. Und Paulus erinnert sie an den geistlichen Kampf, in dem sie stehen. Und diese mangelnde geistliche Reife, die sie hatten, und die fehlende Liebe auch, sie führte zu großem Stolz und zu Überheblichkeit in der Gemeinde in Korinth. Stolz war ein großes, großes Problem in der Gemeinde. Wir lesen immer wieder, dass Paulus sagt, dass sie aufgebläht sind. In Kapitel 4, in Kapitel 5, 8 und 13 kommt das vor. Einer hielt sich besser als der andere in der Gemeinde und wollte sich vor den anderen stellen, zeigen, was er so besonders kann. Und das resultierte in dem Problem in der Gemeinde, dass es keine Unterordnung mehr gab. Und um das zu ermahnen, erwähnt Paulus hier eben dieses Vorbild vom Haus des Stephanas in Vers 15 dann. Ich ermahne euch, ihr Brüder, da ist dieser Stephanas und er dient für euch und ihr sollt euch ihm unterordnen. Über Stephanas wird uns in der Bibel tatsächlich nicht viel berichtet. Wir lesen jetzt hier in diesem Vers, dass er der Erste von Achaia, Achaia ist die Provinz, in der auch Korinth steht. Also er ist der Erste der Gegend, könnte man sagen, der wahrscheinlich durch Paulus zur Bekehrung gekommen ist. Und in Kapitel 1, Vers 14 lesen wir, dass Stephanas einer der wenigen war, die von Paulus getauft worden sind. Und Paulus schreibt in den Versen auch, er ist froh, dass er nur wenige getauft hat, unter anderem Stephanas, weil sonst diese Spaltungen noch viel größer geworden wären in der Gemeinde. Über Stephanas selber erfahren wir sehr wenig, auch wenig über seinen Dienst, aber er scheint ein wirklich vorbildlicher Gläubiger in der Gemeinde in Korinth gewesen zu sein, der voll und ganz im Dienst für den Herrn Jesus stand. Es scheint auch, dass er sich aus diesen Konflikten in Korinth selber herausgehalten hat, dass er nicht involviert war. Und ja, es ist wirklich sehr ausdrücklich hier geschrieben, dass er sich an den Dienst an den Heiligen gewidmet hat. Also er selbst hat sich hingegeben für den Dienst an anderen Gläubigen. Er wurde nicht beauftragt oder musste nicht gebeten werden, diesen Dienst zu tun. Er selber hat sich diesem Dienst gewidmet. Es werden von ihm keine besonderen Talente oder Geistesgaben erwähnt, das, worauf sich die Korinther ja sehr viel eingebildet haben, sondern was Paulus hier einzig und allein erwähnt, ist, dass er ein treuer Diener war. Stephanas war ein treuer Diener. Und vielleicht könnte das der Grund sein, warum die Korinther ihn gerade so gering geschätzt haben. Dass er eben nicht so tolle Talente und Begabungen hatte wie manch anderer in der Gemeinde. Und dass sie ja, ihn deshalb gering geschätzt haben. Und Paulus weist sie an, liebe Korinther, nehmt ihn an und ordnet euch solchen auch unter. Vers 17 schreibt, dass Stephanas mit zwei anderen, Fortunas und mit Achaikus, dass sie zusammen Paulus besucht haben in Ephesus. Es gab ja gerade Spaltungen in der Gemeinde und nicht alle waren gut gesonnen gegenüber Paulus, aber Stephanas zog nicht mit in diesem Streit, sondern er hingegen nahm noch zwei andere Brüder mit, Fortunas und Achaikus, und sie besuchen Paulus. Und dieser Besuch bewirkte große Freude bei Paulus. Er sagt, sie haben mir ersetzt, dass ich euch entbehren muss. Und es scheint auch generell, in Vers 18 sehen wir das, denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Also es scheint auch generell so zu sein, dass der Dienst von Stephanas sowohl bei Paulus, aber auch bei den Korinthern immer sehr viel, dass er sehr viel Anklang gefunden hat. Also Paulus weist sie an, dass sie sich unterordnen sollen. Diese Unterordnung basiert aber nicht darauf, weil er der Erste war, der in Achaia oder in der Gegend sich bekehrt hat. Und auch nicht, dass er von Paulus getauft worden ist. Nein, das ist nicht der Grund, warum sie sich ihm und seinem Dienst unterordnen sollen, sondern weil er für Gott treu dient. Solche Personen, die in dem Dienst für andere Gläubigen stehen, die sollen nicht klein geachtet werden. Ihr Dienst soll anerkannt und respektiert werden. Und damit das geschehen kann bei den Korinthern, muss gerade dieser Stolz, dieses Aufgeblähtsein von den Korinthern sterben. Also, Gemeinde in der Praxis bedeutet auch gegenseitige Anerkennung. Geschwister, auch das gilt für uns heute. Wir können uns manchmal ganz schön selbst überschätzen. Wir müssen aufpassen, Talent mit Geistlichkeit gleichzusetzen. Nur weil jemand besonders talentiert ist, heißt das nicht, dass er auch geistlich reif ist. Wir sehen das bei den Korinthern ganz, ganz stark. Wir wollen uns selbst überprüfen, wie steht es eigentlich mit meiner geistlichen Reife? Und wir sollten demütig bleiben und uns prüfen, handeln wir eigentlich in Liebe? Wir sehen diese Warnung vor Stolz und Überheblichkeit. Die Diener Gottes sollen in ihrem Dienst anerkannt werden, egal welchen gesellschaftlichen Stand oder welche Talente sie haben. Wir sehen eben dieses Vorbild von Stephanas auch, der nicht gebeten wurde, nicht gewählt wurde für ihren Dienst, sondern einfach selbst freiwillig sich in den Dienst gestellt hat. Ja, so sieht Gemeinde in der Praxis aus, indem wir uns nicht miteinander vergleichen oder geringschätzen, sondern in Liebe einander anerkennen, still und treu uns im Dienst, unseren Dienst tun und das eben unabhängig von unseren Talenten, von unseren Errungenschaften oder was auch immer. Und so komme ich zum letzten Punkt. Gemeinde in der Praxis bedeutet grundsätzliche Liebe. Ich lese weiter ab Vers 19. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt euch untereinander mit einem heiligen Kuss. Das ist mein, des Paulus, handschriftlicher Gruß. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Also Paulus schließt diesen Korintherbrief mit den Grüßen, so wie wir das ja auch kennen, Grüße, wenn wir eine WhatsApp schreiben oder eine E-Mail, was auch immer. Aber er grüßt eben nicht nur von sich, sondern auch von anderen Gläubigen. Und ich finde das immer schön, auch eben hatten wir das schon, hat Holger schon gefragt, hat jemand Grüße mitgebracht? Und wir haben jetzt Grüße aus Tübingen zum Beispiel heute hier gehabt. Das zeigt doch eine gewisse Verbundenheit. Und ich finde es auch immer schön, wenn ich Grüße bekomme und jemand kommt zurück von einer Reise und sagt, ich habe übrigens noch Grüße mitgebracht von dem und dem und dem. Das zeigt, okay, da ist jemand, der hat an mich gedacht. Ein Gruß oder ein Mitgruß, wenn man das so sagen kann, ist so etwas wie sich mitteilen. Man zeigt dem anderen, ich denke an dich. Man zeigt eine Verbundenheit und auch eine gewisse Sorge um den anderen, wie es ihm geht. Aquila und Priscilla selber, die waren auch sehr bekannt in der Gemeinde in Korinth. Sie waren selbst zur Gründung mit Paulus zusammen dabei, sind dann später nach Ephesus gegangen. Die Korinther kannten sie auch sehr gut und auch sie grüßen ihn ganz herzlich. Und ich finde, durch diese Grüße, die Paulus hier mit übermittelt von den Gemeinden in der Provinz Asia, das ist, wo Ephesus ist, also die Gemeinden da auch in der Umgebung, und auch von Aquila und Priscilla, ich finde, sie zeigen eine ganz besondere Einheit aus. Es drückt Einheit unter den Gemeinden aus. Sie alle gehören doch zu demselben Herrn. Sie alle gehören zu dem Herrn Jesus. Und Paulus gibt hier sogar die Anweisung, ein sehr interessanter Vers finde ich, Vers 20, sich mit einem heiligen Kuss zu grüßen. Und diese Anweisung finden wir nicht nur hier. Diese Anweisung gibt Paulus auch in 2. Korinther 13 weiter, in Römer 16, in 1. Thessalonicher 5, in 1. Petrus 5. Da sagt er immer wieder, grüßt euch mit dem heiligen Kuss. Nun, im ersten Jahrhundert war dieser Begrüßungskuss tatsächlich nichts Unübliches, aber eher auf den privaten oder gehobenen Kreis beschränkt. Es war eben ein Ausdruck von enger Gemeinschaft, wahrscheinlich auch eher einer engen Familienzugehörigkeit. Und Paulus sagt, es soll ein heiliger Kuss sein. Also er stellt diesen Bezug zu dem gemeinsamen Glauben an den Herrn Jesus dar. Und es zeigt uns zwei Dinge über den heiligen Kuss, den Paulus jetzt hier beschreibt. Erstens, dieser heilige Kuss ist in Verbindung mit dem Glauben zu verstehen. Und es ist ein Zeichen für Zugehörigkeit in der Gemeinde. Es ist ein Ausdruck von enger Gemeinschaft. So wie man sich eben auch persönlich grüßte, wie jemand aus der Familie, wo man gezeigt hat, okay, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie. So ist auch dieser Kuss ein Ausdruck von Gemeinschaft der Gläubigen, unabhängig, was für einen Status sie haben, was für einen Beruf sie haben, was für einen Hintergrund sie haben. Und zweitens sehen wir, dass es auch ein Ausdruck von einer Zuneigung zu den Geschwistern ist, von Liebe, die man ihnen gegenüber empfindet. Es geht um echte innere Zuneigung zu anderen Glaubensgeschwistern. Eine echte Liebe, eine echte Freude, wenn man sich sieht. Ein Begrüßungskuss. Genau das mangelte ja bei den Korinthern gerade so stark. Bei ihnen herrschte eine Ellbogengesellschaft. Es war kein Zusammenhalt. Es war kein gemeinsames Arbeiten in einem Werk. Sondern es ging darum, wer ist hier der Größte unter uns? Paulus schließt dann selber noch mit einem persönlichen Abschlussgruß. Und dieser persönliche Gruß von Paulus dann ab Vers 21, der hat zum einen erstmal eine sehr deutliche oder auch eine harte Aussage, muss man sagen. Dann aber auch Vers 23 und 24 einen Gnadenswunsch und die Zusicherung seiner tiefen, tiefen Liebe, die er doch zu den Korinthern hat. Er sagt erstmal, wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Und einfach aufgrund der Zeit gehe ich da jetzt nicht zu tief auf die griechischen Wörter ein. Liebe hier im Griechischen ist das griechische Wort Philio, also nicht Agape, was die göttliche oder offene Liebe meint, sondern Philio, die herzliche, die persönliche, freundschaftliche Liebe. Eine Liebe, die wirklich an dem anderen interessiert ist. Und manche stellen sich die Frage, okay, an wen ist jetzt dieser Vers eigentlich gemeint? Und ich möchte das wirklich kurz zusammenfassen. Dieser Vers richtet sich ja allgemein an die Korinther. Paulus schreibt diesen Brief jetzt nicht an irgendwelche Ausstehenden oder gar Ungläubige. Sie werden nicht verflucht. Was sie brauchen, ist das Evangelium und nicht noch eine weitere Bestätigung, dass sie verflucht sind. Ihnen muss das Evangelium verkündigt werden. Nein, dieser Vers, der richtet sich an Leute, die sich zu der Gemeinde zählen. Er richtet sich hier jetzt ganz konkret an die Empfänger des Korintherbriefs. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass dieses, wer den Herrn nicht liebt, wer den Herrn nicht Philio liebt, ja, der ist verflucht. Das bezieht sich eben an Leute, die sich zu der Gemeinde zählen oder die sich als Christen nennen, aber die keine echte Philia, keine echte Liebe, freundschaftliche Liebe zu dem Herrn Jesus haben. Also anders ausgedrückt, wenn jemand den Herrn Jesus nicht Philia liebt, der ist der Vernichtung geweiht oder dem Fluch geweiht. Das griechische Wort hier für Fluch ist Anathema, bedeutet so viel wie der Vernichtung geweiht oder von Gott getrennt. Und das, also gemeint sind Christen, die sich gläubig nennen, aber keine echte Herzensbeziehung zu dem Herrn Jesus pflegen. Und das passt auch sehr gut in den Gesamtkontext des Korintherbriefes. Paulus schreibt ja hier an Christen, die sich geistig nennen, aber in sexueller Unmoral leben, die mit anderen Christen in Rechtsstreitigkeiten gehen, die in Götzenopfertempel gehen und dort das Götzenopferfleisch zu sich nehmen, die sich beim Abendmahl betrinken, die die Auferstehung leugnen. An solche Christen schreibt er gerade. Und was er ihnen hier nochmal deutlich macht, ganz zum Schluss des Briefes, ist, solche Leute können nicht dauerhaft so bleiben. Wenn sie dauerhaft in diesen Tätigkeiten bleiben, dann haben sie keine echte Philio, keine echte Liebe zum Herrn Jesus. Ihr Verhalten muss sich ändern. Und deswegen dann auch abschließend Maranatha, dieses der Herr kommt, diese Erinnerung an die Wiederkunft des Herrn Jesus und damit der verbundene Aufruf zum Leben in Heiligkeit. Also, was grundsätzlich im Leben eines Gläubigen vorhanden sein muss, ist eine echte Liebe. Eine echte Liebe, Philio, zu dem Herrn Jesus, aber auch zu den anderen Mitgläubigen. Und danach eben dann befiehlt Paulus die Korinther der Gnade an und schreibt ganz zum Schluss, das finde ich sehr, sehr ermutigend, meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Er bekräftigt am Ende den Korinthern nochmal seine Liebe. Man muss wirklich sagen, in dem ganzen Brief hat Paulus sehr harte Worte wählen müssen. Er hat diskutiert, argumentiert, er hat protestiert, ermahnt, korrigiert, aber das alles aus der Motivation der Liebe. Liebe Geschwister, das ist so grundlegend wichtig, auch für uns heute noch. Es geht ihm nicht um das Recht in der Sache. Hat Paulus recht? Ja, natürlich hat er recht. Aber es geht ihm darum, bei all der theologischen Richtigkeit und seiner Argumentationskette und so weiter, bei all dem geht es ihm vor allem darum, das in Liebe den Geschwistern weiterzugeben. Und er fordert Konsequenzen ein, er sagt, ändert euch. Aber das alles trotzdem, indem er gleichzeitig versichert, ich tue das alles aus tiefer Liebe zu euch. Er zeigt den Korinthern seine Meinung, seine Gedanken, die er über sie hat. Für ihn ist Liebe immer noch der bessere Weg, wie wir es in Kapitel 12 gesehen haben. Es ist besser als der Weg der Erkenntnis oder der Geistesgaben, was auch immer. Es ist besser als die Wahrheit in der Sache selbst. Also Paulus fordert auf zu den Geschwistern zu echter Liebe. Aber das bedeutet eben gleichzeitig auch nicht, dass Missstände ignoriert werden sollen. Züchtigung ist manchmal unangenehm. Ich lese dazu einmal aus Hebräer 12 vor. Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Züchtigung ist unangenehm und die Gemeinde in Korinth hat hier wirklich Züchtigung erlebt, aber sie bewirkt eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Also Geschwister, Gemeinde in der Praxis bedeutet grundsätzliche Liebe. Das Zusammenleben von Glaubensgeschwistern hat ein Erkennungsmerkmal und dieses Merkmal ist die grundsätzliche Liebe gegenüber unseren anderen. Der Herr Jesus selber sagt es in Johannes 13, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Frage möchte ich euch mitgeben, wie stehe ich zu anderen Gläubigen? Empfinde ich wirklich Sorge darum? Ist es mir egal oder nicht egal, wie es anderen Gläubigen an anderen Orten geht? Spüre ich diese Verbundenheit mit ihnen? Gleichzeitig gilt aber auch wahre Wertschätzung, sie kehrt Missstände nicht unter den Teppich. Sie lässt Dinge, die falsch laufen, nicht einfach so stehen. Nein, sie spricht sie konkret an, aber in Liebe. Und so, Geschwister, so sieht Gemeinde in der Praxis aus, indem wir wahre, echte Filio-Liebe gegenüber den Herren und den Geschwistern haben, in Gemeinschaft miteinander sind, uns umeinander sorgen, aber eben auch die Missstände in Liebe, aber die Missstände darauf deutlich hinweisen, um den Bruder eben zu gewinnen. Ja, wir haben uns diese Verse hier angeschaut und wir sehen schon, in Kapitel 16 sind das viele verschiedene einzelne Punkte, die wir jetzt betrachtet haben. Aber ich möchte doch nochmal zum Abschluss einmal kurz die Vogelperspektive einnehmen. Ich finde nämlich eine Sache hier sehr bemerkenswert, obwohl es hier verschiedene Themen sind. Am Anfang haben wir uns über das Thema Spende beschäftigt, dann über das Thema Reisepläne, Grüße, andere Geschwister im Dienst annehmen. Es scheinen ja irgendwie so einzelne Brocken zu sein, die nicht wirklich zusammenhängen. Aber ich finde, wenn man weiter darüber nachdenkt, sieht man doch den Zusammenhang. Und zwar, es geht um das Zusammenleben in der Gemeinde. Also wir sehen diese verschiedenen Facetten, wie Gemeindeleben aussieht. Da sind die Korinther, die sollen sich doch bitte um die Gemeinde in Jerusalem kümmern und ihnen Spende machen. Da ist der Paulus, der gerne weiter reisen möchte, aber er sagt, ich möchte bei euch in Korinth bitte verweilen, damit ihr mich dann später noch weiter begleitet. Da ist der Timotheus als Mitarbeiter von Paulus, mit dem Paulus sich auf eine Ebene stellt und sagt, er ist genauso ein Kind Gottes, wie ich es auch bin. Wir dienen gemeinsam. Da ist der Apollos, den Paulus genauso respektiert in seinem Dienst. Es gibt keine Hierarchien. Und wir sehen, wie dieses Gemeindeleben aussieht. Wir sehen die Grüße, die die Gemeinden untereinander austauschen. Wir sehen die Anweisung, einander anzuerkennen und sich nicht in einer Ellbogengesellschaft hier zu entwickeln. Das alles drückt doch aus, wie Gemeindeleben wirklich aussehen. Und was können wir für uns daraus mitnehmen? Ich denke, zuerst trage Sorge für deine Glaubensgeschwister. Sorge für deinen Nächsten. Und es soll dir nicht egal sein, wie es deinem Nächsten geht. Zweitens, dass wir verstehen, es ist ein Werk, aber viele Mitarbeiter. Du bist vielleicht besonders talentiert, aber es gibt keine Individualisten in der Gemeinde. Nein, du brauchst deinen Bruder genauso, wie er dich braucht. Und ihr beide habt ein Ziel, nämlich das Werk des Herrn. Drittens, Stolz und Hochmut hat keinen Platz in der Gemeinde. Es kommt nicht auf dein äußerliches Auftreten an, wir denken an Timotheus, nein, sondern es kommt auf Treue im Dienst an. Diener sollen hochgeachtet werden. Viertens, diene und sei gastfreundschaftlich. Wir haben hier das Vorbild von Stephanas gelesen, der sich ganz dem Herrn im Dienst, dem Dienst der Gläubigen gewidmet hat. Wir haben von Aquila und Priscilla gelesen im Vers 19, die ihr Haus zur Verfügung gestellt haben, um die Gemeinde bei sich versammeln zu können. Sei diene und sei gastfreundlich und zuletzt Liebe als einzig zulässige Motivation. Glaubensgeschwister sind hoch anzusehen und manchmal ist Kritik notwendig, aber sie soll in Liebe geschehen. Und so, liebe Geschwister, sieht Gemeinde in der Praxis aus. Amen.